Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Thema. Wir kommen nochmal zurück auf das ganze Thema Resilienz. Vielleicht der ein oder andere Zuhörer erinnert sich, wir hatten das Thema Resilienz schon mal vor ein paar Monaten. Und wir wollen uns heute nochmal speziell auf ein paar besondere Aspekte in dem ganzen Thema Resilienz damit beschäftigen, und zwar mit den 7 Säulen. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Ott wieder hier bei uns im Studio. Barbara, schön, dass du mit dabei bist und dass wir in den nächsten Minuten uns diesem Thema mal ein wenig wieder näher widmen und darüber ins Gespräch kommen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, danke schön. Ja, du hast ja auch in den letzten Wochen und Monaten auch wieder das ein oder andere Training bei uns gemacht zum Thema Resilienz. Gab es da eigentlich was, was dir so besonders aufgefallen ist? Was war da irgendetwas, was du vielleicht von den Teilnehmern nochmal besonders auch in diesen Zeiten gehört hast? Die Leute, die in die Trainings kommen, die haben ja auch Anliegen, die haben ja auch Themen, die sie bearbeiten und bearbeiten möchten im Rahmen dieser Trainings?
Ja, ein Aspekt ist mehrmals erwähnt worden bei der Frage, wie kann ich mich nach einem sehr anstrengenden Tagesablauf und herausfordernden Aufgaben so in eine ruhige Verfassung bringen, dass ich offen bin für meine Familie, für meinen Partner, für meine Kinder und dass ich ruhig und gelassen den häuslichen Katastrophen entgegensehen kann. Ja, so das Spielzeug fliegt umeinander und der Kakao fällt auf den Tisch um und solche Sachen halt. Ja. Und wenn man da in einer etwas aufgeregten inneren Verfassung ist und nicht damit rechnet, was da alles passiert und auch noch den Ärger des Tages mit sich schleppt. Das ist ein Aspekt, der mehrmals erwähnt wurde und gefragt wurde, kann ich da irgendwas machen? Ja, weil das jetzt auch nicht sehr fair ist, wenn ich meine Anspannung dann auf den Rest der Welt verteile, die mir dann zu Hause begegnen, dann ist das jetzt auch nicht so die nette Art und Weise. Das ist tatsächlich öfters gekommen im Sinn von, boah, es verdichtet sich sehr, die Herausforderungen werden noch höher, vor allem wenn es im Produktionsbereich ist, da brauche ich euch ja nun wirklich nichts erzählen, dann ist da eine erhöhte Flexibilität und Belastbarkeit erforderlich. Und das ist tatsächlich öfters gefragt worden. Ja.
Ja, das ist interessant oder es ist aber auch auf der anderen Seite gar nicht überraschend, weil die Nerven sind ja strapaziert und bisweilen auch überstrapaziert. Also, wie wir ja beide auch immer schon wieder sagen, das Thema Resilienz hatte noch nie so viel Konjunktur wie jetzt. Es hatte schon immer Konjunktur, aber ich glaube, jetzt ist es noch mehr gefragt. Die 7 Säulen, wir wollten uns ja da noch mal ein bisschen drauf fokussieren. Ich referiere es gerade noch mal kurz. Also das Thema Lösungsorientierung, Optimismus, Akzeptanz dessen, was ist, Selbstwirksamkeit, dann Verantwortung, Selbstverantwortung, Netzwerke, die ganz wichtig sind, vernetzt sein und dann auch so in das Thema in die Zukunft blicken, zukunftsorientiert sein. Jetzt hatten wir beide, als wir dieses Vorgespräch ja auch geführt haben zu dem heutigen Termin, hatten wir gesagt, vielleicht in den jetzigen Zeiten ist es ganz gut, vor allem mal auf das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung zu gucken und dann auch nochmal auf das Thema Zukunftsorientierung. Vielleicht bleiben wir gleich mal bei dem ersten, Selbstverantwortung, Verantwortung. Das hat ja auch eine ganze Menge mit dem gerade, was du so eingangs gesagt hast, zu tun. Ich habe dich ein bisschen mit der Frage jetzt überfahren. Die hatten wir ja so gar nicht abgesprochen, aber wir dürfen ja auch ein bisschen spontan sein.
Ja, auf alle Fälle, sehr, sehr gerne. Ja, du, das schließt schon direkt an diesen einen Aspekt von Selbstverantwortung. Also mir ist nochmal bewusst geworden, als ich in der letzten Zeit darüber nachgedacht habe, hat sich denn da eigentlich jetzt verändert durch unsere Rahmenbedingungen, in denen wir leben? Dann würde ich sagen, bei der Selbstverantwortung, wir brauchen mehr Selbstfürsorge, Fürsorge für andere, und eine Art von Lebensvereinfachung, um besser durch diese kritischen Situationen, durch diese Gesamtkrise zu kommen. Und dabei sind wir auch gleich bei den Emotionen, wenn wir uns die Selbstfürsorge anschauen. Ich glaube, der Umgang mit Emotionen und mit den eigenen Gefühlen ist eins der noch wichtigeren Aspekte. Der ist auch nichts Neues im Business. Natürlich, ja, für professionelles Verhalten und professionelles Auftreten ist sich zusammenreißen, sage ich jetzt mal auf Bayerisch, oder ein gutes Ausmaß an Selbstkontrolle einfach erforderlich, weil sonst hinterlässt man da doch ein paar Leichen im Keller. Das muss ja nicht sein. Insofern, glaube ich, ist der Umgang mit Emotionen entscheidend. Ich habe ein schönes Bild gefunden. Warum nicht einen Emotion Hero benennen? Könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass eine Familie abends da sitzt und sagt, sag einmal, wo gab es heute eine Szene, wo du sagst, boah, das war gar nicht so leicht, aber da hat jemand es gut geschafft und gut hingekriegt, seine Emotionen selber zu steuern.
Das ist ein netter Begriff, Emotion Hero. Ja, das ist so wunderbar. Das ist so wie man aus der positiven Psychologie sich ja auch am Abend so Rechenschaft ablegen kann, was war schön, was waren gute Momente. Da könnte man auch sagen, was waren denn eigentlich tolle Menschen, die ich getroffen habe, die auch so ein Stück vielleicht für mich Ermunterung und Vorbild auch abgeben können. Und jetzt, also Emotionskontrolle, ganz wichtig. Und es sagt sich so leicht, aber wie komme ich denn da hin? Also jetzt sind schon meine Nerven angespannt und dann fliegt auch noch der Kakao um. Und dann fliegt der auch noch irgendwie auf den hellen Teppichboden, wo ich weiß, ich kriege das sowieso nicht mehr raus. So, also ja, wie trainiere ich das denn?
Das Erste, glaube ich, und das ist an der Stelle auch kein neues Wunderwerk, ist die Metaperspektive. Das haben wir aus sämtlichen Seminaren in puncto Kommunikation auf den eigenen Balkon oder aus der Hubschrauberperspektive die Situation anzusehen. Und zunächst mal nicht zu reagieren, lieber sich einen Moment zurückhalten, aufstehen, 3-4 Mal tief durchatmen. Von 100 auf 1 zurückzählen, wenn die Katastrophe sehr groß ist. Vielleicht reicht es auch von 10 auf 1 zurückzählen bei mittleren und kleinen Katastrophen. Das heißt, eine verlässliche Form der Selbstberuhigung in diesem Moment zu wählen. Zählen, atmen ist gut, zum Fenster gehen, schnaufen, Fenster aufmachen. Nicht sofort reagieren. Weil die spontane Reaktion, so schön sie ist, wenn man Freude zeigt, juhu, schön, dass ich dich treffe, so schwierig kann es sein, wenn ich meinen Ärger situativ rauslasse. Ich kann es machen, aber ich muss mit den Folgen leben.
Also erstmal am besten nichts sagen.
Ja, zurückhalten, nichts sagen, schnaufen, zählen, was auch immer. Eine Form von Selbstberuhigung wählen, sich in den Daumen kneifen, ja. Oh nee, ja, das wäre der innere Dialog, aber nicht nach außen. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, meine Sendung ist halbwegs jugendfrei und da kommen nicht Flüche und Geschimpfe rüber, dann sagen, okay, was können wir jetzt machen? Ich finde es. Natürlich kann ich ja meinen Ärger ausdrücken, aber das ist ein Unterschied, wenn ich ihn rauspoltere. Oder wenn ich schon sagen kann, du, das hat mich jetzt schon geärgert. Dann ist der Tonfall ein anderer und dann hat es nicht mehr diese verletzenden Wirkungen. Das gilt für das Familiäre, das gilt für die Partnerschaften und das gilt für die Kommunikation in Teams ganz genauso.
Im ganzen professionellen Umfeld, da hat man sicherlich vielfach Ansatzpunkte, seine Emotionen doch besser mal kontrollieren zu können. Und da hat man, glaube ich, ein großes Übungsfeld.
Absolut. Insofern, man kann das auch ganz strukturiert machen, wenn das eine komplexere Situation ist, zum Beispiel im beruflichen Umfeld, dass man sagt, okay, ich frage mich erstmal, hey, was ist denn jetzt hier los? Was setzt mich unter Druck? Was und welche Gedanken von mir verstärken meine Belastung? Und dann wäre ein Umschwung gut. Welche Stärken können mir jetzt helfen in der Situation? Und gibt es jemand, der mir jetzt helfen kann und der, ja, den ich fragen kann, wo ich um Hilfe bitten kann, damit ich die Situation gut hinkriege? Das würde ich zum Beispiel bei komplexeren Situationen, ich stelle mir gerade ein Projektmeeting vor, ja, wo irgendwas in die Hose gegangen ist, was bei BMW ja nie passiert, ja. Aber in anderen Firmen passiert es manchmal, wo die Leute dann doch etwas emotional aufgeregt sind und sich dann im Team beruhigen müssen, ja. Und da würde ich schon, da kann man das sehr strukturiert machen. In der Familie am Küchentisch, da muss man halt dann doch spontan Mittel zur Verfügung haben, wo man auf sich selber gestellt ist und sagt, okay, ich tue jetzt meinen Kleinen nicht rund machen. Der arme Kerl kann nichts dafür, dass ich mich heute so geärgert habe in der Arbeit.
Also es ist ein großes Übungsfeld, wenn man es mal so fassen mag, darf man jedem eine Menge kleinerer Katastrophenübungsfelder wünschen, wo man einfach das mal so ein bisschen für sich testen kann, weil das ist auch Übungssache. Also es fällt ja sicher auch so nicht vom Himmel. Barbara, du hattest eben auch noch einen anderen Punkt, den ich auch ganz spannend finde bei diesem Thema Verantwortung, Selbstverantwortung, dieses Simplify your life, könnte man es nennen, hattest du erwähnt. Warum meinst du, ist das eigentlich so wichtig?
Weil ich glaube, dass die emotionalen Anforderungen und die Belastbarkeit in den letzten Wochen, Monaten weiter zugenommen haben. Und dass ich glaube, dass ein noch pragmatischerer Lebensstil mit Vereinfachung, also ich habe im Bild meine Familie, wo zwei Erwachsene im Homeoffice sind und ein kleines Kind dabei ist, das mal in der Kita ist und mal nicht und dann hat er Schnupfen und dann muss er zu Hause bleiben. Das erfordert eine extreme Flexibilität von dem ganzen Familiensystem und es erfordert sehr pragmatische Lösungen. Wie kriegen wir jetzt am einfachsten unser Mittagessen her? Der Kleine wird heute mal wieder nicht versorgt in der Kita. Wir brauchen auch was. Und es hat viel damit zu tun, dass wir Ansprüche an uns haben, es maximal gut machen zu wollen in allen Lebensbereichen. Und dieser Anspruch an Lebensperfektionismus, den halte ich im Moment und in der jetzigen individuellen und gesamten Lebenssituation für nicht hilfreich.
Da ist eh schon so viel, was zu tun ist, was zu organisieren ist, was an Bord zu nehmen ist. Also einfach zu gucken, wo kann ich entschlacken? Wo kann ich weiteren Druck, weitere Bedrückungen rausnehmen? In der Richtung meinst du das wahrscheinlich, gell?
Absolut. Wie kann ich es einfacher machen? Ja? Sei es, dass ich sage, okay, es muss jetzt nicht das voll biodynamische, super klasse Essen sein, sondern pragmatisch hole ich mir was. Und ich habe ein Essen auf dem Tisch zum Beispiel. Ja? Oder ich lasse mir was liefern. Es gibt eine schöne Übung dazu. Stell dir vor, du bist ein Ballon, nicht der Fahrer, sondern sitzt in einem Heißluftballon und darfst in die Luft gehen damit. Und damit der steigen kann, muss Sand abgelassen werden und übertragen auf die Lebensleichtigkeit. Welchen Sand, welche Schwere muss ich ablassen und von was muss ich auch mich trennen oder sagen, komm, das machen wir jetzt einfacher, das machen wir pragmatischer, damit der Ballon gut fliegen kann und in die Luft geht, im Sinn von Leichtigkeit. Ja.
Kleines Gepäck.
Kleines Gepäck, wenig Gepäck und leichtes Gepäck. Und die Ansprüche an Perfektionismus, an Gründlichkeit, Genauigkeit. Natürlich nicht in der Arbeit, da braucht man das, aber ich kann es in meinem anderen praktischen Leben wirklich, darf ich mich das fragen und dann bleibt halt auch mal was liegen und dann lebe ich halt mal damit, dass das jetzt nicht so perfekt ist, wie ich es eigentlich sonst immer hätte. Aber ich glaube, das können wir uns im Moment nicht so gut leisten. Es sei denn, Wir haben Personen, an die wir es delegieren können. Ja, wenn ich eine Haushälterin habe und eine Putzhilfe habe, super, wunderbar, dann kann ich das delegieren und dann kann ich meine Ansprüche aufrechterhalten. Aber vielleicht nicht, wenn ich alleine dafür verantwortlich bin.
Aber weißt du, ich glaube schon, dass das auch legitim ist, das ins professionelle Leben auch überlegensmäßig mal anzuwenden. Auch da ist ja der Einzelne immer wieder gefordert, auch zu überlegen, was tue ich und was tue ich nicht, weil die Kapazitäten sind überrandvoll und ich denke, jeder ist gut beraten, wirklich auch sehr sinnvoll zu überlegen, was tue ich und was tue ich auch nicht mehr, weil es gar nicht anders geht und weil das, was, wenn ich alles tue, es auch auf Kosten der ganz wichtigen Dinge geht, die dann nicht mehr gut passieren. Also von daher halte ich das auch für diesen Lebensbereich ganz, ganz wichtig, sich diese Frage auch immer wieder zu stellen. Natürlich auch in Abstimmung mit den anderen Betroffenen, mit den Teams, mit den Vorgesetzten, wie auch immer. Aber es kann nicht alles an Bord bleiben.
Absolut. Da sprichst du etwas an, was der Malik, ein bekannter Managementberater, ja mit diesem Begriff Müllentsorgung und der Mülltonne, dem Bild der Mülltonne, gewählt hat. Und das heißt, sich zu erlauben, die Frage zu stellen, was kann ich weglassen? Was können wir entsorgen? Was machen wir definitiv nicht mehr? Und es fällt vielleicht auch überhaupt keinem mehr auf.
Genau. Genau, gerade in diesem Leben, wo wir mittlerweile so viele Optionen haben und wo so viele Dinge nach unserer Aufmerksamkeit schreien, regelrecht.
Ja.
Genau da müssen wir diesen Blick uns bewahren.
Und was da auch greift, ist die uralte Küche aus dem Zeitmanagement. Ja, die Priorisierung von dem, was ich tue und was ich nicht tue, mit Wichtigkeit und Dringlichkeit, das ist nicht aufgehoben in unserer Krise oder in unserer Krisenzeit, sagen wir mal so. Sondern es ist umso mehr wichtig zu wissen, was sind meine Ziele, wie verfolge ich sie, mit welchen Strategien. Was hat Prio 1 und was gehört in den Papierkorb? Da komme ich nicht drum rum. Auch wenn es uraltes Modell ist, aber es heißt in dem Fall nicht, dass es aufgehoben ist.
Nee, und die alten Modelle haben ja durchaus vielfach noch ihre Berechtigung und auch ihre Aktualität.
Das ist auch eine Form von Vereinfachung. Wenn ich sagen kann, ich arbeite in dem jetzigen Moment an dem Wichtigsten und Dringlichsten, ja, das ist das, was ich jetzt tue, dann schafft es auch eine Klarheit und auch eine Erleichterung.
Und auch eine gewisse Ruhe.
Genau.
Dann die Dinge auch wirklich zu tun und ja genau, wie du sagst, so eine Erleichterung, weil ich bin ja dann im Tun, ich bin ja dann bin ich eigentlich schon in der Selbstwirksamkeit, gell, wenn wir auf die Säulen gucken.
Absolut. Was ich noch als den dritten Aspekt da ergänzen mag, wir haben ja von der Selbstfürsorge gesprochen, du hattest jetzt die Lebensvereinfachung angesprochen und ich finde auch nochmal wichtig, die Fürsorge für andere als weiteren Aspekt. Das ist das, was auf das Konto Empathie einzahlt. Ja. Und da mag ich auch nochmal auf unsere jungen Menschen und auf die Kinder eingehen und sagen, weil ich glaube, dass die im Moment unglaublich gefordert sind mit den ganzen merkwürdigen Dingen, was bei den Erwachsenen passiert, konstruktiv und ohne übermäßige Angst umgehen zu können. Mir, also als Beispiel, mir fällt auf, dass zum Beispiel der Kleine, mein Enkel, im Alter von 3,5 Jahren, sein Lieblingsspiel ist Krankenhaus. Er hat einen Krankenwagen und da ist ein Toter drauf, ja. Und mit dem fährt er hin und macht Tatütata, Tatütata. Ja, wie kommt ein Kind dazu, laufend solche Szenen zu spielen? Dann frage ich mich schon, was ist da an Emotionen im Hintergrund? Und ich glaube, wir sind in der heutigen Zeit, gerade weil wir ja als Erwachsene mit unserer Verantwortung sowieso maximal gefordert sind, auch da gefordert, den Kindern mit unserer Empathie maximale Unterstützung zu geben. Wie geht's dem Kleinen? Wie geht's der Kleinen? Was treibt sie an? Was ist das innere Gefühl? Wie kommt jemand zu so einem Spiel? Was ist denn da innerlich los? diesen Zugang brauchen wir dringend, weil die Kinder sind unsere Zukunft. Wir brauchen die Kinder, dass sie in der Zeit ihre Angst, die sie natürlich haben, ja, die einerseits ja, Angst ist ja an sich nicht schlecht, es ist etwas, was mich vorsichtig sein lässt, was eine Besorgnis auslöst. Sie wird erst dann schlecht, wenn ich in Richtung Passivität und Handlungsunfähigkeit umkippe. Ja. Und genau dasselbe gilt, den Kindern, aber auch meinem Umfeld zu ermöglichen, dass man einigermaßen gut mit den Emotionen umgehen kann. Und die Kleinen müssen es halt auch erst lernen. Ja? Wir als Erwachsene, wir sollten es halt schon kennen. Das wäre nett. Ja? Können wir aber teilweise auch noch nicht. Ja?
Also ich glaube, es kommt allen zugute, wenn man etwas empathisch miteinander umgeht. Bei den Kindern sicherlich im besonderen Maße. Aber ich glaube auch mein Nebenmensch, mein Mitmensch, meine Kollegin, mein Kollege, der kann auch davon profitieren. Und wenn wir da insgesamt in einen freundlicheren Duktus miteinander kommen, in ein verständnisvolles Miteinander. Das tut uns sicherlich allen gut. Lass uns doch nochmal auf die nächste Säule, die ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte, schauen, auf das Thema Zukunft. Das ist ja auch so etwas, so Zukunftsangst, das wabert ja auch gerade sehr viel, viele Ängste in diesem Zusammenhang, viele düstere Prognosen, vieles, was alles andere als aufmunternd ist bei dem Thema Zukunft durch die Gänge, hätte ich fast gesagt. Nun ist wirklich bei den 7 Säulen der Resilienz eine Zukunftsorientierung, und da denke ich, ist es ja eine, damit auch gemeint, eine positive Zukunftsorientierung, eine sehr valide Tragkraft, eine sehr valide Säule, um Resilienz aufzubauen und auch zu halten.
Ja, definitiv. Ich kann mich entscheiden, nicht zu planen und meine Zukunft nicht anzugehen. Und dann muss ich mit den Konsequenzen leben, dass ich das nicht tue. Dann wabert es mich halt in dem Leben hin und her. Ich würde trotz aller Unsicherheiten und trotz aller hohen Ambivalenzen bevorzugen zu sagen, ich habe eine Vorstellung, wo ich mit meinen Fähigkeiten hin will, was ich gerne hätte, wie ich in meinem Umfeld Einfluss ausüben kann. Das Schwierige bei der momentanen Zukunftsplanung ist, glaube ich, das, dass wir uns schwer tun mit Einschätzungen, dass wir viel Ambivalentes haben. Also es spricht etwas dafür, spricht etwas dagegen. Und eigentlich muss man es noch weiter treiben und sagen, wir haben auch Szenarien, die für uns so widersprüchlich sind, dass sie unverständlich werden. Und trotzdem muss ich Entscheidungen treffen. Und die Risiken sind nicht immer klar einschätzbar.
Und ich muss Entscheidungen treffen zwischen dem einen und dem anderen, und es gefällt mir vielleicht beides nicht. Aber ich muss trotzdem zwischen dem einen, was ich nicht mag, und dem anderen, was ich vielleicht auch nicht so ganz mag, trotzdem auch da Entscheidungen treffen.
Und das im Moment, finde ich, das einen Punkt, der besonders schwierig ist, wenn ich nicht nur ambivalente Rahmenbedingungen habe, also was spricht dafür und dagegen, sondern auch wirklich unverständlich, wo ich sagen kann, das entzieht sich meinem, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Ja? Und trotzdem das zu machen. Und wenn ich das weiß, dass das nochmal verschärfte Rahmenbedingungen sind im Moment, also das zahlt ein auf dieses, was wir ja auch mal angesprochen haben, die VUCA-Welt und ein erweitertes Modell, was es da gibt, Barney, da ist ein Aspekt die völlige Unverständlichkeit, also nicht nur mehr die Ambivalenz. Und das ist eine krasse Weiterentwicklung. Und das heißt auch, mit Entscheidungen ja trotzdem umgehen zu müssen, sie treffen zu müssen und mir sicher sein zu können, dass sie unsicher sind.
Genau, das ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Die Frage ist, wie behalte ich denn da eigentlich noch meinen Humor?
Das ist eine gute Frage.
Also eigentlich stellt es ja ganz viel in Frage, was uns in den normalen, in Anführungszeichen normaleren Zeiten die Sicherheit gibt, jetzt alles über Bord zu werfen, zu sagen, okay, es kommt, wie es kommt und ich kann mir vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie die Dinge kommen werden. Aber ich muss trotzdem dazu bereit sein, das irgendwie zu akzeptieren und damit umzugehen. Das ist ja so ein Stück weit auch der Ansatz dieses neuen Modells. Wir werden jetzt nicht vertieft drauf eingehen, wir werden ein bisschen was in die Shownotes dazu packen. Und vielleicht machen wir mal noch ein anderes Gespräch, wo wir uns vielleicht gerade um dieses Themas noch mal etwas verstärkt annehmen. Aber ich merke schon, es ist nicht so ganz leicht. Ja, also ich merke schon, du zögerst ja auch ein wenig, wenn es um dieses Thema Zukunftsorientierung geht.
Ja, es gibt einen Aspekt, den ich neulich mal getroffen habe, das nennt sich Chamäleon-Kompetenz. Das finde ich einen ganz spannenden Begriff und der zahlt ein auf das Thema Adaption und Anpassungsfähigkeit. Und ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir alle entwickeln können und auch zur Verfügung haben. Das heißt nicht, dass wir rückgratlos geworden sind, aber dass wir eine hohe Anpassungsfähigkeit haben an veränderte Bedingungen. Ein Beispiel, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, ist ein 3-wöchiger Wohnmobilurlaub mit dem Partner, ohne eine klare Route im Vorfeld definiert zu haben, sondern sehr spontan eine extrem interessante Form der Reise zu finden, indem wir uns fragen, wo ist das Wetter schön, wo sind wir hier, was ist hier interessant anzuschauen, welchen Sport und welche Bewegungen können wir hier machen und dann sofort zu entscheiden, nein, wir fahren weiter, nein, wir bleiben da, wir gehen an den See, wir gehen da und dahin. Also uns anzupassen an die aktuellen Bedingungen. Und ich glaube, das kennt jeder und das haben wir auch. Und ich glaube, das ist in dieser Welt von Unsicherheit und auch Entscheidungsherausforderung eine Fähigkeit, die wir da nutzen können. Das ist jetzt nicht der Humor und das Humorvolle, wonach du gefragt hast, aber es ist etwas, worauf wir uns beziehen können. Und ich glaube, das haben wir zur Verfügung.
Ja, aber weißt du, es ist vielleicht ja dann auch, ich meine, Humor, ich bin ja ein großer Fan von Humor und der ist ja sowieso immer wichtig, ist ja egal, ja. Also ich nehme jetzt gerade mal das Bild auf, was du uns angeboten hast. Ihr bleibt jetzt da irgendwo, weil es da soweit euch gefällt. Jetzt wollt ihr morgens vielleicht irgendwie einen netten Kaffee trinken, den gibt es aber nirgendwo. Also dann werdet ihr euch vielleicht dann nur noch auf einen Beuteltee, den ihr irgendwo in eurem Wohnmobil findet, dann auch reduzieren und naja, das kann man, wenn man da nicht ein bisschen humorvoll ist, dann wird es halt ein bisschen ziemlich sauer. Aber wenn man dann einfach die Gegebenheiten so annimmt und sagt, gut, dann gibt es halt das eine nicht, dafür gibt es das andere, das wollten wir zwar nie und es passt vielleicht auch nicht richtig, aber jetzt gucken wir mal, wo ist denn da vielleicht der Vorteil und was ist denn da vielleicht auch trotzdem ganz witzig und gut dran? Dafür gibt es vielleicht dann nebenan die Hedelbraterei, da hat man abends was Nettes davon oder wie auch immer. Das kann man auch, glaube ich, üben, so aus jeder Situation auch irgendwas machen, was dann, wo man vielleicht auch ein bisschen drüber schmunzeln kann. Das nimmt ja dann, gibt ja dann auch wieder Energie.
Ein Beispiel mag ich gerne noch erwähnen. Wir waren in Italien und haben beschlossen, wir schauen uns Mantua an. Eine ganz, ganz tolle Stadt, Weltkulturerbe, hat einen Palazzo, die Ducale, einen Fürstenpalast, den man wirklich sehen kann. Wir waren da auf einem Stellplatz und haben dann ein Plakat entdeckt von Nuvolari. Das war ein Rennfahrer, ein italienischer Rennfahrer, der bei einem Straßenrennen umgekommen ist und eine hohe Verehrung in Italien genießt. Angesichts seines Andenkens haben die ein Oldtimer-Rennen veranstaltet, nicht mehr im Sinn von Geschwindigkeit, sondern von einer Ausfahrt. Und just an dem Wochenende, wo wir in Mantua waren, sind diese ganzen wunderschönen Oldtimer von ihrer Ausfahrt in Norditalien zurückgekommen und waren auf diesem Platz in Mantua, diesem wunderschönen Platz vor dem Palazzo Ducale gestanden und sind da in die Stadt reingefahren. Wir hatten das nicht geplant. Wir haben es durch Zufall entdeckt.
Nö, aber es ist euch geschenkt worden.
Es ist uns geschenkt worden. Und das ist ein Vorteil von sehr flexibler Adaption, und sehr flexiblen Umgehen mit einer Situation, weil sich dann auch Türen öffnen können, die man vorher sich gar nicht erdacht hat. Und das ist auch was sehr, sehr Schönes.
Das ist ein wunderbares Schlusswort schon fast, liebe Barbara. Man könnte sagen, wir lassen uns einfach vom Tag überraschen. Wenn uns das gelingt und jeden Tag neu, dann gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Edelstein darunter, den wir dann auch gerne auf unsere Habenseite legen.
Genau, das hat ja der Herr Ford auch gemacht, der Henry Ford mit seinen Kullersteinen in der Hosentasche von der einen Seite auf die andere einen Stein gelegt oder einen Kuller getan, wenn etwas Gutes am Tag passiert ist und im Abends dann angeschaut hat, welches Häufchen er auf seiner Hand hat. Das passt auch nochmal zu dem Thema Optimismus, zu schauen auf das, was gelingt und was an dem Tag gut war. Das tut uns sicherlich gut.
Unbedingt. Liebe Barbara, vielen Dank. Wir haben jetzt eine ganze Menge wieder Food for Thinking, Dinge zum Probieren. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch und wir setzen es bei Gelegenheit fort.
Sehr, sehr gerne. Ja, da gibt es noch so viel verschiedene Aspekte zu erwähnen. Da freue ich mich auf eine mögliche Fortsetzung, weil dieses Thema der Resilienz mit den 7 Säulen wirklich eine Vielfalt hat, die unglaublich ist, wo man wirklich viel für sich selber erfahren kann, reflektieren kann, lernen kann. Und das macht einfach Freude.
Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen das Zuhören auch etwas Freude gemacht hat und dass Sie gute Anregungen mitnehmen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.